Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Heute wieder mit einem Gast, der schon mal da war, von einer Folge, die auch sehr, sehr häufig angehört wurde. Der Sebastian Schäfer, mit dem ich über eine Folge über die Plantarfasziopathie, Fersensporn, Plantarfasziitis, plantarer Fersenschmerz, all das, was man darunter zusammenfasst, einmal aufgenommen habe. Und heute wollen wir wieder über ein Thema sprechen, was nicht die Sehne ist, obwohl, Sebastian, du dich auch sehr, sehr gerne mit Sehnenthemen beschäftigst. Aber jedes Mal, wenn du bei mir bist, musst du über irgendwas anderes sprechen. Sorry. Aber deswegen, eben. Deswegen möchte ich dich auch wieder gerne da haben, denn wir wollen über ein Thema sprechen, über das ihr ja letztens auch eine Podcast-Folge aufgenommen habt und in deiner Ehre, du ja jetzt gerade nochmal eine kleine Vorbereitung gemacht hast als Vorbereitung für diese Folge. Deswegen sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass wir heute über das patellofemorale Schmerzsyndrom sprechen. Vor allem natürlich in unserem Zuge darüber, wie sich das Ganze zu Patellaspitzensyndrom unterscheidet und generell, wie die Differentialdiagnostik da aussieht. Die Differentialdiagnostik ist ja vor allem ein Steckenpferd von dir, von euch, von dir mit Felix zusammen, wo ihr auch viele Physios und Trainer ausbildet. Also wer da interessiert ist, nicht nur natürlich zu dem Thema, sondern allgemein für den ganzen Körper eigentlich, was für Diagnoseverfahren bzw. was für Tests da sinnvoll sind und wie man die ganzen orthopädischen Probleme, Nerventhemen, Gelenk und so weiter alles unterscheiden kann, der kann sich gerne auf jeden Fall mal bei euch melden und zu den Seminaren anmelden, weil das einfach ja eine der besten Sachen ist, die ich auch empfehlen kann, was für Physios und Trainer, die sich da weiterbilden wollen. Aber deswegen heute Unterscheidung vor allem PFSS, patellofemorales Schmerzsyndrom und Patellasehnenschmerzen. Und dann natürlich auch nochmal so ein bisschen Therapie, ne, was du so auf Lager hast, was jetzt deine Erfahrungsschätze sind, da wollen wir heute reinsteigen. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Ich glaube, wir müssen dich nicht mehr vorstellen. Wer da interessiert ist, der hört sich einfach die letzte Folge an. Folge 21 war es, glaube ich, und steigt da einmal ein. Aber deswegen, ich würde sagen, lass uns losschießen, oder? Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in eurer Podcast-Folge war oder ob ich es woanders gehört habe. Irgendjemand hat mal gesagt, patellofemorales Schmerzsyndrom ist so ein bisschen der unspezifische Rückenschmerz vom Knie. Das fand ich eigentlich ein ganz, ganz geiler Vergleich, weil es ziemlich, ziemlich treffend ist. Kann sehr frustrierend sein, nicht genau zu wissen, was los ist. Und deswegen wollen wir da auf jeden Fall direkt mal in die Diagnose, in die Definition einstarten. Was heißt das überhaupt? Patellofemoral ist ja erstmal einfach nur Patello, die Kniescheibe, und femoral der Oberschenkel. Aber was hat es denn mit diesem Syndrom auf sich?
Das ist eine Analogie von Felix. Also normalerweise bin ich ja der für die Analogien zuständig ist, aber das ist ausnahmsweise eine von Felix und die trifft es eigentlich relativ gut. Anatomisch hast du es ja bereits so ein bisschen auseinandergenommen. Also patellofemorale Schmerzen heißt, wir haben einen Schmerz irgendwie um die Patella, um den distalen Femur herum. Also distal heißt der untere Anteil des Oberschenkelknochens, also der kniezugewandte Anteil. Und das ist eigentlich auch schon so die ganze Definition, weil an sich gibt es dafür eigentlich gar keine Definition. Weil du kannst ja nur was definieren, was sich irgendwie auch in so einen bestimmten Rahmen fassen lässt. Und das Einzige, was so ein verlässlicher Rahmen ist, ist, dass der Knieschmerz in der Regel irgendwie vorne auftritt. Ja, also patellofemorale Schmerzen treten in der Regel vorne auf. Aber so eine richtige Definition gibt es gar nicht. Im Englischen wird es oft beschrieben als so, die sagen dann oft, das ist so ein Umbrella-Term, also so ein, im Endeffekt so ein Regenschirm, unter dem man dann verschiedene Sachen sammeln kann. Ich würde es noch ein bisschen anders ausdrücken. Für mich ist PFSS vor allem eine Ausschlussdiagnostik. Also die Definition ist gar nicht, ich muss jetzt patellofemorale Schmerzen definieren, sondern ich habe viele andere Sachen, die sind definiert. Also zum Beispiel dein Steckenpferd, ja, Tendinopathie der Patellasehne, aber auch so Sachen wie Chondromalazie der Patella, also Knorpeldefekte rückseitig an der Kniescheibe. Es gibt noch einige andere Sachen, auch so ein bisschen unbekanntere Sachen, wie so Nervus saphenus Läsionen oder Schmerzen, Nervenschmerzen. Und wenn ich diese Sachen, die relativ genau definiert sind, wenn ich die ausschließen kann, dann bleibt in der Regel nur noch patellofemorales Schmerzsyndrom als Diagnose übrig. Und deswegen, die Definition ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Deswegen, mir gefällt das so im Englischen, dass sie eigentlich sagen, das ist so ein Umbrella-Term für anteriore Kniebeschwerden, wenn diese anderen Themen, die wir jetzt gerade kurz angerissen haben, soweit differenzialdiagnostisch ausgeschlossen sind.
Genau, und es kann sich ja eben auch sehr, sehr unterschiedlich präsentieren, wie das Ganze dann eben ja dargestellt wird. Aber nichtsdestotrotz, wir können ja mal trotzdem versuchen, das in eine gewisse Bahn zu lenken, weil man kann ja schon irgendwie festlegen oder wie auch aus der Erfahrung raus, was darunter fällt. Und wir fangen mal damit an, oder du hast ja schon gesagt, ne, vorderer Knieschmerz ist irgendwo rund um die Kniescheibe. Und was wir ganz, ganz häufig sehen, ist, dass es eben mit einem Patellaspitzensyndrom verwechselt wird, weil es auch häufig unterhalb der Kniescheibe sein kann, also nicht mal komplett irgendwie rund um die Kniescheibe und man so das Gefühl hat, ne, es ist wirklich überall an der Kniescheibe, sondern dass es sich schon auch auf unterhalb der Kniescheibe fokussieren kann. Und gerade wenn man dann eben nicht so genau hinschaut oder eben die Symptome vom Patellaspitzensyndrom nicht so genau kennt, dann habe ich das schon sehr, sehr häufig erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe ein Patellaspitzensyndrom, das hat der Arzt diagnostiziert. Und dann gehen wir kurz so ein bisschen rein in die Diagnose und besprechen das Ganze und innerhalb von 2-3 Sätzen wird klar, das ist kein Patellaspitzensyndrom. Oder dass die Leute schon bei mir reinkommen ins Gespräch, ich sehe die Person und weiß sehr, sehr direkt, okay, das wird kein Patellaspitzensyndrom sein.
Ja, pass auf, wir können das ein bisschen kategorisieren. Also die erste Kategorie, wenn man mal so eine Überkategorie macht, ist halt diese Anterior Knee Pain. So, also Knieschmerz vorne.
Ja.
Das kann man mal als Überkategorie verwenden, weil es gibt ja auch andere Knieschmerzen. Ganz, ganz viele Menschen kennen zum Beispiel die Baker-Zyste. Ja? So, im Endeffekt eine Flüssigkeitsansammlung, aber hinten in der Kniekehle, die bei vielen asymptomatisch ist, aber natürlich auch mit Schmerzen, Bewegungseinschränkungen einhergehen kann. Ja? So, das heißt, die erste Überkategorie ist so ein bisschen diese Anterior Knee Pain, also es ist vorne. Dann würde ich eine zweite Kategorie aufmachen. Die zweite Kategorie, da haben wir in unserer Podcast-Folge 100 drüber gesprochen, welches System ist betroffen. So, und das System, was in der Regel bei PFSS betroffen ist, ist Muskel oder Gelenk versus das, was in deinem Bereich halt sehr, sehr häufig betroffen ist, einfach die Sehne. Das heißt, die zweite Kategorie wäre schon mal zu unterscheiden. Ja, ich habe jetzt einen vorderen Knieschmerz, das kann ich schon sauber irgendwie eingrenzen, aber welches System ist jetzt betroffen? Und bei PFSS ist es halt nun mal Gelenk oder Muskulatur. Da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wie dann so ein Schmerz da direkt entstehen kann. Und das Ganze muss ich halt differenzialdiagnostisch abgrenzen zur Sehne. Und das kann ich einmal natürlich dann machen über Lokalisationen, also wo ist der Schmerz? Aber natürlich auch über die Symptome, weil jedes System, Muskel, Gelenk, Sehne, hat eigene Symptome, die da auftreten können. Die sind teilweise sehr, sehr ähnlich. Das ist so ein bisschen tricky, also muss teilweise sehr, sehr genau nachfragen. Aber jedes System hat so ein bisschen Unterschiede, wie ein Schmerz auftreten kann. Also einmal über Lokalisation, aber dann halt auch sehr, sehr klar halt über die Symptome darüber zu gehen und halt sich genau die Dinge rauszupicken, wo man weiß, die treten entweder nur bei Sehne oder nur bei Gelenk oder nur bei Muskulatur auf. Ja, ja. Also erste Kategorie, Anterior Knee Pain. Zweite Kategorie, das System, welches betroffen ist, Muskel, Gelenk, Sehne. Und dann die dritte Kategorie, da in der Differentialdiagnostik dann zu unterscheiden nach Symptomatik und nach Lokalisation.
Genau.
Wenn ich das wie so ein Trichter mache und gebe dann meine Informationen da durch, dann bleibt am Ende eigentlich etwas übrig, was ich dann relativ sauber im Endeffekt zuordnen kann zu einer gewissen Pathologie. Oder ich kann es nicht zuordnen und dann ist halt die Ausschlussdiagnostik, gerade PFSS, also dann bleibt halt im Endeffekt noch das patellofemorale Schmerzsyndrom übrig. Wenn ich mir extrem unsicher bin, müsste ich nochmal eine Bildgebung zum Beispiel dazwischen schalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, habe ich jetzt einen Binnenschaden im Knie, also habe ich tendenziell irgendwie eine fortgeschrittene Arthrose, habe ich eine Entzündung, habe ich einen Meniskusschaden, habe ich freie Gelenkkörper, dann müsste ich eventuell nochmal so eine Ebene drunter setzen, nochmal über die Bildgebung, aber spätestens dann kann ich es eigentlich ganz gut kategorisieren.
Genau, und da ist auch immer wieder ganz wichtig, das Gesamtbild muss zusammenpassen. Ne? Also gerade bei PFSS kann es eben auch erstmal sein, dass da einzelne Sachen zu einer anderen Thematik, einer anderen Problematik passen. Also gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Gemeinsamkeiten sprechen, vielleicht von PFSS und anderen Problematiken, die an der Stelle auftreten können. In unserem Fall natürlich dann vor allem Patellaspitzsyndrom. Was wir sehr, sehr häufig haben bei beiden Sachen, ist das Kinozeichen, beziehungsweise, wie es auf Deutsch eine bessere irgendwie Übersetzung gibt. Also, dass man Schmerzen hat, wenn man lange in einer gebeugten Knieposition sitzt und oder lange da Zeit verbringen muss, wie zum Beispiel im Auto, im Kino oder im Zug, im Flugzeug, solche Sachen, und man dann irgendwann einfach sehr, sehr stark das Bedürfnis hat, das Knie auszustrecken, sich zu bewegen, weil Schmerzen auftreten. Und
ja, ich würde das aber auch nochmal differenzieren.
Ja, hau raus,
also,
gerne.
Ja, ich würde das auf jeden Fall differenzieren. Und zwar, das Kinozeichen ist ja sehr, sehr charakteristisch bei PFSS. So, das kann auch vorkommen bei Tendinopathien. Der große Unterschied ist, dass es bei PFSS, also bei den patellofemoralen Schmerzen, sehr zuverlässig nach einer gewissen Sitzzeit auftritt. Also die Leute können hier meistens sehr, sehr genau sagen, wann das auftritt. Und der größte Unterschied auch zu der Tendinopathie ist, in dem Moment, wo ich es bewege, wird es besser. Und das ist der Unterschied zur Tendinopathie. Bei der Tendinopathie, viele beschreiben ja auch gar nicht mal so einen richtigen Schmerz, sondern eher so ein Brennen. Das hörst du auch manchmal bei GTPS, also bei der Sehnenüberlastung am Glutmed auch, dass die Leute gar nicht so einen stechenden Schmerz oder sowas beschreiben, weil sonst ist ja eher so ein stechender lokaler Schmerz. Wenn aber du sehr, sehr lange in einer Position bist, dann sagen die oft, das ist so ein Nadelstichphänomen oder so ein Brennen. Bei der Patellatendinopathie, wenn du aufstehst, hast du dann den Anlaufschmerz. In der Regel. Und bei PFSS, wenn du aufstehst, wird es eigentlich relativ schnell besser mit Bewegung. Also der Schmerz ist präsenter im Sitzen und wird definitiv deutlich besser, relativ schnell, wenn du aufstehst, versus bei der Tendinopathie. Wenn du aufstehst, hast du dann halt erst nochmal diesen Anlaufschmerz, je nachdem, wie lange das Bein halt gebeugt war. Anlaufschmerz versus Anlaufschwierigkeiten. Also du kannst dann erstmal nicht so gut strecken. Generell die Beweglichkeit ist so ein bisschen eingeschränkt, es fühlt sich eingerostet an. Und das hast du zum Beispiel bei den PFSS, hast du das in der Regel nicht so, wird nicht so beschrieben, sondern die Leute sagen, sobald ich es bewege, fühlt es sich deutlich besser an und auch der Schmerz geht relativ schnell weg.
Ja, also ich kann es ja aus meiner Leidenszeit mit dem Patellaspitzsyndrom auf jeden Fall noch so sagen, bei mir hat es sich dann einfach sehr krass so angefühlt, als würde die Sehne immer mehr Zug bekommen, also als würde sie sich einfach so ein bisschen zusammenziehen und als würde sie darüber, also würde ich darum schreien, dass man sie durchbewegt.
Dass man sie bewegt, ja.
Hey, mal eine ganz kurze Unterbrechung, denn wenn du diesen Podcast hörst, eben weil du chronische Schmerzen an der Patella- oder Achillessehne hast und diese einfach nicht loswirst, egal was du probierst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dich mal mit uns für 30 Minuten 1:1 im Zoom zusammenzusetzen und von uns eine Einschätzung deiner Situation zu bekommen. Klarheit über deine Schmerzen und ein paar erste Impulse. Und falls du dann auch noch über eine Zusammenarbeit sprechen möchtest, machen wir das danach. Ganz entspannt und transparent. Und das Beste ist, der Termin ist einfach kostenlos. Also drück am besten jetzt auf Pause, guck in die Beschreibung der Folge oder auf nilsheim.de und such dir einen Termin aus. Ich freue mich auf dich und jetzt geht's weiter mit der Folge. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, gerade weil wir ja mittlerweile auch wissen, dass Patellaspitzsyndrom und PFSS sehr, sehr eng zusammenhängen können und auch beides gleichzeitig auftreten kann, dass das vielleicht sogar eine Sache ist, dass dieses Kinozeichen bei Leuten mit PSS, also mit Patellaspitzsyndrom, eher dem patellofemoralen Schmerzsyndrom zuzuordnen
wahrscheinlich,
wäre.
Wahrscheinlich.
Aber, ja. Also es war so ein Gedanke, den ich dann irgendwann immer hatte, je mehr ich mich mit den beiden Symptomen auseinandergesetzt habe. Aber
das Thema ist ja, du entwickelst in der Regel zuerst eine Patellatendinopathie. Und durch die Patellatendinopathie, wie sie auftritt, wie du dann auch deine Belastung abänderst, kommen dann PFSS-Symptome.
Mhm. Ja.
Also der Weg ist eigentlich immer so rum. Der Weg ist nicht, dass du PFSS hast und bekommst dann on top noch eine Tendinopathie. Das ist eher unwahrscheinlich. Sondern du bekommst eine Tendinopathie und durch veränderte Belastung, durch Abschwächung der Muskulatur, durch Entlastung des betroffenen Beins, bekommst du dann PFSS-Symptomatiken. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Kinozeichen eher diesen Symptomatiken zuzuordnen ist. Ja. Aber ja. Am Ende ist es eigentlich, das Wichtige ist halt, und auch da müssen wir halt differenzialdiagnostisch uns wieder so ein bisschen drauf fokussieren, bei der Tendinopathie hast du diese Anlaufschwierigkeiten. Also du hast entweder einen Anlaufschmerz oder diese Anlaufschwierigkeiten. Das heißt, du hast halt erstmal 10, 20 Schritte, die sind einfach ein bisschen mühsam. Und dann läuft es sich so langsam ein, so wie so ein Zahnrad, ja, was nicht so geölt ist, was noch nicht so gut läuft. Und das hast du halt bei PFSS so nicht. Da stehst du auf, das ist jetzt nicht irgendwie bewegungseingeschränkt oder du hast auch keine Anlaufschwierigkeiten, sondern du hast dann noch minimal, ganz, ganz kurz, vielleicht für ein, zwei Schritte diesen Schmerz. Aber sobald du das dann beugst, streckst, geht der Schmerz eigentlich sehr, sehr schnell weg. Und das ja. ist eigentlich differenzialdiagnostisch der aus meiner Sicht große Unterschied. Das andere sind halt eher so theoretische Konstrukte, über die wir uns Gedanken machen, weil wir es geil finden. Am Ende kein Kunde, kein Patient findet es geil und interessiert sich dafür, sondern die wollen dann einfach, dass das Ding halt wieder, ja, dass es halt einfach wieder läuft, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie ihren Sport machen können und, ja.
Voll. Ja, aber genau, das ist ja eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade weil wir hier im Podcast ja über Themen sprechen, die ja auch sich an Therapeuten richten, dass wir eben genau diese Feinheiten rausfiltern können, damit man eben das Ganze auch richtig diagnostizieren kann. Diagnostizieren in Anführungszeichen, weil ich darf es ja nicht, du darfst es. Aber dementsprechend ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir genau darüber sprechen, weil dieses Aufwärmphänomen, also diesen Aufwärmeffekt, den haben wir bei, also das ist ja einer der nächsten Punkte, den haben wir bei Sehnenproblemen sehr, sehr deutlich. Beim einen extrem stark, ne, dass man wirklich sagt, boah, also wenn ich aufstehe, die ersten Schritte sind, ne, NRS 4, 5, so, und dann geht es runter auf 1, bei manchen sogar 0, die sagen dann, okay, wenn ich, ne, so ein bisschen das durchbewegt habe und es ein bisschen warm geworden ist, dann ist es vollkommen fein, dann habe ich gar nichts mehr. Bei anderen bleibt es dann irgendwo bei, was ich, 2, 3 so, wenn das vorher bei 4, 5 war. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Anlaufschmerz, Aufwärmeffekt, und den haben wir eben bei PFSS so in dem Stil einfach nicht. Und nochmal kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, warum das eben so ist, dass erst ein Patellaspitzensyndrom auftritt und dann PFSS. Also du hast ja schon gesagt, wieso sich das so im Verlauf entwickelt, aber das Wichtige dabei ist eben zu verstehen, um ein Patellaspitzensyndrom zu entwickeln, muss man sehr hohe Kräfte auf die Patellasehne bringen, und diese hohen Kräfte kriegt man sehr, sehr wahrscheinlich nicht hin, wenn man vorher schon Knieschmerzen hat, wie bei einem patellofemoralen Schmerzsyndrom, wo man das Knie automatisch dann anfängt zu entlasten und dann eben es wahrscheinlich gar nicht mehr schafft, also sehr eher wahrscheinlich, das ist natürlich auch wieder, ne, eine Konstrukt, eine Idee, wahrscheinlich wird es genauso auch Beispiele geben, die in die andere Richtung gehen, aber von der Tendenz her auf jeden Fall, man es dann nicht mehr schafft, die Sehne so stark zu überlasten, dass eine Tendinopathie auftritt, sondern eher dann eben diese patellofemoralen Schmerzen quasi.
Bin ich komplett bei dir. Wir reden ja immer, das Problem ist immer die Bubble, an die wir denken, ja. Versus die Bubble, die vielleicht auch so ein Problem bekommt. Wir reden ja, oder unsere Kunden sind halt auch relativ oft Sportler, Läufer, körperlich aktive Menschen. Gerade patellofemorales Schmerzsyndrom betrifft aber auch eine Population, über die wir jetzt gar nicht so häufig reden. Das sind halt Menschen, die haben das teilweise schon seit Jahren, die kennzeichnen sich dadurch, dass die einfach eine deutlich höhere Körpermasse haben. Das heißt, da spielt halt Übergewicht, metabolisches Syndrom, höheres Alter spielt da oft eine große Rolle. Das ist auch deshalb bei denen oft chronisch, weil die sich halt schon seit Jahren auch nicht mehr richtig bewegt haben. Und das Ganze dann eher so ein, ich nenne es immer Spaß, aber so ein Entlastungs-PFSS ist. Das ist kein Belastungs-PFSS. Weil die geben eigentlich gar keine Belastung mehr da drauf, sondern die haben sich halt selbst so weit dekonditioniert, dass dann schon, also wirklich kleine Belastungen, wie jetzt mal Gartenarbeit oder mal eine Wanderung mit Freunden, da reicht schon teilweise, die wandern 2 Stunden durch einen Weinberg, ja, und dann ist das halt schon, das Thema ist schon durch, ja. Und das ist halt so eine Population, an die denken wir gar nicht so oft. Und bei denen könnte ich mir sogar vorstellen, dass die dann auch irgendwann eine Patellatendinopathie kriegen, weil wenn die dann mal einen Tag wandern gehen, das würde aus meiner Sicht schon reichen, da brauchst du gar keine hohen Lasten, weil die sind ja so dekonditioniert, das würde wahrscheinlich schon reichen, dass die sich sogar eine temporäre Sehnenüberlastung zuziehen können. Mhm. Das ist jetzt nicht die Sehnenüberlastung, die wir beide sehen, weil das ist eher so eine Single-Event-Tendinopathie, also einfach ein Anlass, der das Ganze dann einfach überreizt für ein paar Tage, Wochen. Das ist halt nicht diese Repetitive-Strain-Geschichte, die wir halt sehen. Aber bei der Population könnte ich mir das sogar vorstellen, dass das irgendwann reicht, weil wenn du das 5, 8, 10 Jahre hast, und einfach dein Oberschenkel, deine Muskulatur, deine Hüfte so stark dekonditioniert ist, dann glaube ich, reicht auch mal irgendwie ein paar hundert Meter bergab gehen und dann ist halt deine Sehne auch am Arsch, ja, also.
Vielleicht, ja. Also ich versuche das immer also so zu beschreiben, auf der einen Seite haben wir eine Überlastung, eine absolute Überlastung, also von Leuten, die quasi eine gewisse Baseline haben und dann einfach deutlich drüber mehr machen, also Sportler, ne? Also wir haben quasi unser Sportpensum und dann haben wir jemanden, der fängt an, auf einem höheren Niveau zu spielen zum Beispiel, also wechselt beim Fußball eine Liga höher und trainiert dann auf einmal nicht mehr zweimal die Woche plus Spiel, sondern hat auf einmal drei oder viermal die Woche plus Spiel oder geht in die Vorbereitung rein und hat das, genauso wie beim Volleyball oder Basketball eben auch. Da haben wir einfach quasi eine absolute Überlastung und in so einem Fall versuche ich das immer zu beschreiben, mit einer relativen Überlastung. Eben genauso, wir wirtschaften uns oder die Leute wirtschaften ihren Körper so aktiv runter, dass quasi einfach die regenerativen Fähigkeiten so schlecht werden und so weit runtergewirtschaftet sind, dass die Baseline, die eben schon da ist, weil das ja meistens der Alltag ist, ne? Also einfach nur, wenn man eben auf dem, weiß ich, man hat einen Hund, man muss damit mit dem spazieren gehen, man muss vielleicht im Job auch häufiger stehen und so weiter und da vielleicht oder stehen und hinknien und dann ist irgendwann der Körper so am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, dass dann kleine Sachen wie genau sowas, ne, Wanderung und sowas, das dann eben auslösen und dann unter Umständen das auch dazu führt, dass die Schmerzen da bleiben, also erstmal nicht weggehen, weil patellofemorales Schmerzsyndrom kann ja auch eine Sache sein, die extrem lange dauert, teilweise länger als ein Patellaspitzensyndrom, weil das ja meistens sehr, sehr stark auch mit dem Sportpensum gekoppelt ist und sobald der Sport vielleicht sogar komplett aufgehört wird, geht bei vielen dann eben auch der Schmerz irgendwann dann auf null runter. Bei PFSS, dadurch, dass es eben durch den Alltag weiterhin so getriggert wird, kann es sein, dass es dann eben auch bleibt und eine ziemliche Bitch ist, ne?
Definitiv. Ich mach mal kurz die Differentialdiagnostik fertig und dann können wir darauf mal eingehen. Dann kann ich dir auch mal vielleicht so zwei, drei Sachen, das können wir schon so ein bisschen, wir können das schon so ein bisschen zusammenbringen, weil das haben wir bei Diagnostik teilweise auch drin. Also für die Differentialdiagnostik, wir haben jetzt schon gesagt, Symptome sind sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, also gerade so zum Beispiel nochmal genau nachzufragen. Wenn die jetzt sagen, weil was sagt der Kunde-Patient dir? Der sagt dir im Endeffekt, ja, ich habe Schmerzen beim Sitzen. So. Da machst du als Therapeut, wenn du jetzt nicht weiter nachfragst, machst du einen Haken in deinem Kopf und sagst, okay, der hat Schmerzen beim Sitzen, also ist PFSS. So. Die Frage ist ja aber, hat er Schmerzen beim Sitzen oder hatte er den Schmerz halt dann, wenn er aufsteht und losläuft? Weil das ist ja das, was differenzialdiagnostisch wirklich praktisch den Unterschied macht. Das andere ist ja, haben wir jetzt schon gesagt, das kann überlappen, aber dieser Anlaufschmerz, diese Anlaufschwierigkeiten, das ist halt wirklich, das habe ich nur bei der Patellatendinopathie. Ich würde diesen ganzen Bereich Differentialdiagnostik mal mit einem Ding anfangen, weil dann wird es relativ klar, PFSS versus PSS ist diffus versus punktuell. Das eine ist um die Kniescheibe drumherum, da gibt es entweder so halbkreisförmige Schmerzmuster oder es gibt das Z wie Zorro. Also alle Therapeuten merken, wenn euch jemand so komische Schmerzen über die Kniescheibe aufmalt, die sehen irgendwie aus wie so ein Z. Das ist schon sehr verdächtig für so patellofemorale Schmerzen. Und diffus versus punktuell ist auch, glaube ich, differenzialdiagnostisch. Wir sind jetzt mit diesem Kinozeichen eingestiegen, aber ich würde da wirklich nochmal rauszoomen, dass differenzialdiagnostisch aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Wenn es diffus ist und diffus beschrieben wird und sich diffus äußert, dann ist es keine Tendinopathie. Ja. Tendinopathie ist punktuell. Das heißt, da habe ich dieses One-Finger-Sign. Also ich kann mit einem Finger zeigen, wo der Schmerz ist. Und der ist meistens irgendwo im mittleren, unteren Patella-Compartment. Und wenn mir jemand schon mit der ganzen Hand irgendwas zeigt, dann kann ich schon mal relativ safe sagen, also Tendinopathie ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was da jetzt ausschlaggebend ist in diesem Schmerzbild. Ja? Also diffus versus punktuell ist einer, würde ich sagen, der wichtigsten differenzialdiagnostischen Faktoren.
Absolut.
Dann, du hast es gerade angesprochen, mit den Sportlern. Ich würde es so nennen, Schmerz bei Kompression versus Schmerz bei Energy Storage. Also patellofemorales Schmerzsyndrom, wenn wir jetzt auch mal weggehen von den Sportlern, nämlich mal in diese Normalbevölkerung, die wir auch eben beschrieben haben, dann haben die relativ häufig Schmerzen beim Treppengehen. Die haben relativ häufig Schmerzen, wenn sie mal in die tiefe Hocke müssen Und sie haben halt diese Schmerzen, dieses Kinozeichen, was du erwähnt hast, beim längeren Sitzen. So, das sind so die typischen Schmerztrigger bei PFSS versus Tendinopathie. Da habe ich halt dieses Jump, Land, Sprint, Kick. Ja, also alles, was halt irgendwie mit Energy Storage zu tun hat. Das wird bei PFSS relativ wenig Problem machen. Also du kannst mit PFSS, kannst du Fußball spielen, du kannst gegen Ball treten, du kannst sprinten, du sollst halt nur nicht in die Hocke gehen, dann wird's scheiße. Oder länger auf der Ersatzbank sitzen, dann wird's auch scheiße. Aber an sich, die reine Action, die ist kein Problem. Also das macht jetzt, bei PFSS wird es jetzt keinen krassen Schmerz machen, versus bei Tendinopathie, da haben wir halt diese Energy Storage Sachen, die halt dann aber natürlich auch ein sehr, sehr spezifisches Schmerzmuster machen, was hier auch wieder differenzialdiagnostisch wichtig ist, weil bei PFSS ist der Schmerz in der Regel während Belastung.
Ja, mit einem kleinen Disclaimer natürlich, das muss man immer dazu sagen, weil wir sprechen dann immer über so einen allgemeinen Fall in Anführungszeichen. Natürlich bei der Sehne ja genauso, aber auch bei PFSS, je krasser das Ding ist, also je sensibilisierter das Gelenk ist bei PFSS oder die Kniescheibe, ne, alles was damit dazugehört, oder eben beim Patellaspitzensyndrom die Sehne, je krasser das sensibilisiert ist, desto niedrigschwelliger kann der Reiz sein, der einen Schmerz auslöst. Ne, also wenn das Ding irgendwann einfach nur noch saumäßig wehtut, dann braucht man auch nicht über Fußball sprechen oder über Laufen oder sowas, dann tut einfach die Treppen steigen hoch, runter, meistens natürlich runter im Meer, aber dann tut irgendwann gefühlt alles weh. Ich meine, dann haben die Leute teilweise Schmerzen beim Stehen oder wenn sie nur einen leichten Dip machen, einfach nur, weil das Ding so gereizt ist, dass sobald irgendwas an Load drauf kommt, dass es dann weh tut. Das ist einfach wichtig, dass man das so, da wird, finde ich, auch generell zu wenig drüber gesprochen, dass man das quasi in so ein bisschen phasenmäßig das einteilt oder zumindest quasi auf so einem einfach sich bewusst ist, dass je stärker irgendwas sensibilisiert ist, desto niedrigschwelliger ist der Reiz, der quasi ausreicht, um einen Schmerz auszulösen. Und je weniger das Ganze ist, desto mehr kann man auch tun und desto breiter ist meiner Erfahrung auch nach auch die Varianz sozusagen, was dann geht und was nicht an sportlicher Belastung. Gehst du damit?
Ja, ich würde sogar nicht mal sagen, dass es sensibilisiert ist, sondern ich glaube auch wirklich, dass bei der Normalbevölkerung oft auch der Schaden im Knie und auch die ganzen stoffwechseltechnischen Vorgänge, dass die schon deutlich ausgeprägter sind.
Mhm.
Weil sensibilisiert hört sich immer so an, naja gut, das ist irgendwie vom Nervensystem gesteuert. Ich kann es jetzt nicht beweisen, es gibt auch dazu meines Wissens nach keine Untersuchung. Ich würde aber sagen, dass gerade bei Sportlern das Thema PFSS oft erstmal anfängt mit einem Referred Pain. Das sind oft gar keine wirklichen Gelenkschmerzen, sondern es sind eher Schmerzen, die ins Gelenk ausstrahlen.
Mhm.
Also zum Beispiel Vastus medialis, Rectus femoris haben beide Referred Pain Muster in das Gelenk herein. Und ich glaube, wenn das dann mal eine Zeit lang da ist und die das natürlich belasten und auch die Muskulatur dann irgendwann gehemmt ist, abgeschwächt ist, vielleicht auch noch die Hüfte dann mit reinspielt oder der Fuß auch mit reinspielt, dass es dann natürlich auch zu Schädigungen im Kniegelenk kommen kann. Aber ich habe persönlich die Überzeugung, dass es bei Sportlern tendenziell eher weniger Schaden ist, sondern eher so Überlastungssymptomatik. Weil anders kann ich mir auch die Reha-Dauer nicht erklären. Also ich kann Sportler mit PFSS in 3 bis 4 Monaten rehaben. Easy. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das eine Gelenkthematik wäre, auch mit vielleicht schon Bindenschädigungen im Gelenk und wenn es nur kleine Entzündungen sind oder kleine Knorpeldefekte, dann wäre 3 bis 4 Monate schon sportlich. Also ich glaube, dass gerade bei Sportlern ist es sehr, sehr viel Referred Pain, kurzfristige Überlastung des Kniegelenks, aber ohne jetzt krasse Bindenschädigungen, versus bei der Genpop, so Normalbevölkerung, glaube ich, dass wir da schon deutlich mehr auch so Bindenschädigungen im Kniegelenk haben, die sich dann natürlich über die Zeit nochmal intensivieren. Plus, da kommt ja noch dazu, wir reden jetzt über Menschen, die haben halt, ja, da reden wir halt über 35, 40er BMI und ich rede jetzt nicht über irgendwelche Bodybuilder, sondern ich rede einfach über Leute, da ist es halt im Bauchbereich, ja, da ist es so. Das heißt, die Stoffwechsellage bei diesen Menschen ist natürlich auch nicht so gut. Das heißt, auch die Versorgung mit Nährstoffen ist nicht so gut. Dann haben wir oft metabolisches Syndrom, das heißt, wir haben vielleicht schon über längere Jahre Typ-2-Diabetes mit entsprechenden arteriosklerotischen Veränderungen, das heißt gerade schon die kleinen Gefäße, die Kapillargefäße, die auch wichtig sind für die Gelenkversorgung, die sind im Endeffekt vielleicht schon teilweise verlegt. Das heißt, auch da ist auch die Versorgungslage einfach deutlich, deutlich schlechter. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass die auch tendenziell eher wirklich strukturelle Schädigungen dann irgendwann haben, wenn sie das lang genug haben. Nicht nach 2-3 Monaten, aber wenn das mal 2-3 Jahre da ist. Weil das erklärt auch für mich die Reha-Dauern, dass wir da einfach über deutlich länger Reha-Dauern reden. Das heißt, da sind wir halt bei 6 oder 6 bis 12 Monaten, weil wir halt auch einfach aus meiner Sicht mehr strukturelle Beschädigungen haben. Klar, strukturelle Schädigung kann dann auch sein, dass das einfach auch mehr Schmerzen macht. Wenn ich halt ein ständig entzündetes Kniegelenk habe, dann macht das natürlich auch mehr Schmerz. Aber das ist mir immer so wichtig, weil sensibilisiert, das ist halt immer so, ja, das Nervensystem spielt da irgendwie mit rein, spielt es bestimmt auch. Aber ich glaube auch wirklich, dass es da biomechanische und stoffwechseltechnische Ursachen für gibt.
Auf jeden Fall bin ich auch hundertprozentig bei dir. Ich wollte das vor allem einfach nur um dieses Phänomen sozusagen beschreiben, wie schnell oder wie irritiert das Knie ist. Vielleicht nennen wir irritiert so, ne, als mit den Biofaktoren, die du genannt hast, noch dazu. Eine Sache, Sebastian, die mich sehr interessiert, weil das eine Sache ist, die ich nicht machen kann. Und zwar, zu mir kommen ja auch wirklich viele Leute, die denken, dass sie ein Patellaspitzensyndrom haben, wo ich sehr, sehr schnell sagen kann, dass es das nicht ist. Eine Sache, die hast du schon gesagt, ne? Also gerade wenn es ist diffus beim patellofemoralen Schmerzsyndrom, die Leute können es nicht so genau zuordnen. Und wenn ich jemanden habe, und das ist natürlich eine meiner ersten Fragen, wenn ich frage, wo genau befinden sich dann deine Schmerzen, und derjenige anfängt zu überlegen, das ist der erste, also in der Sekunde weiß ich meistens schon, okay, das ist kein Patellaspitzensyndrom, weil wenn du Patellaspitzensyndrom hast, dann überlegst du nicht, sondern sagst du hier. Ich sage ja immer, ich kann jetzt noch genau diesen Punkt drücken, und das mache ich jetzt an der Stelle, genau diesen Punkt drücken, wo die Schmerzen bei mir waren, weil es so eingebrannt hat. Und jemand mit patellofemoralen Schmerzsyndrom, der überlegt und dann sagt er, also unter der Kniescheibe, manchmal zieht es dann eben auch an der Seite hoch, also nach innen, manchmal auch so ein bisschen nach außen, aber ja, ist schon noch häufig unten drunter. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, weshalb dann viele Ärzte dann eben ein Patellaspitzensyndrom diagnostizieren, weil die das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es das überhaupt so gibt, weil das eine unspezifische Diagnose ist und das auch, glaube ich, einfach noch nicht so präsent ist bei den Ärzten. Und dann sieht man häufig, dass die Leute unter Umständen sogar, weil wir jetzt eben auch gesagt haben, dass man beides haben kann oder das erste das eine und dann das andere, dass die Leute vielleicht sogar in der Jugend oder in ihren 20ern vielleicht noch Fußball gespielt haben, Basketball gespielt haben, Volleyball gespielt haben. Und wenn man dann ein MRT macht, dann sieht man da unter Umständen Veränderungen am Sehnengewebe. Ne? Also diese desorganisierte Matrix, über die wir immer wieder sprechen, das heißt das Sehnengewebe. Ja. Oder wenn man dann in den Befund schaut, dann steht dann da drin eben aufgefasert oder spindelförmige Auftreibung, je nachdem an welchen...
Darf ich da gerade kurz reingehen? Das ist ultra, ultra wichtig, ultra wichtig. Es wird ja häufig gesagt, im MRT sehen wir eine Sehnenveränderung. Die sehen wir nicht. Im MRT sieht man eine Flüssigkeitseinlagerung. Die Sehnenveränderung würde man eventuell im Ultraschall sehen. Also das ist eigentlich so ein bisschen ein Trugschluss, dass man sagt, naja, im MRT sieht man eine Sehnenveränderung. Rein theoretisch, so wirklich sehen tust du nicht, weil so...
Es ist heller.
Ja. Genau, also was du im Endeffekt siehst, ist wahrscheinlich eher eine Flüssigkeitsanlagerung, und aufgrund der Flüssigkeitsanlagerung wird dann auf eine Sehnenüberlastung geschlossen. Versus im Ultraschall, du hast ja einen Doc, mit dem du zusammenarbeitest, der auch extrem gut mit Ultraschall umgehen kann. Im Ultraschall, da siehst du dann wirklich auch so eine desorganisierte Matrix in der Sehne, einfach weil du das... mit gewissen Ultraschallköpfen, da gibt es dann so einen Hockeystick-Sonde, damit kannst du halt wirklich direkt über die Sehne drüber gehen, und dann siehst du das halt in einer deutlich höheren Auflösung, du kannst da reinzoomen, und da sieht man sogar teilweise dann, wenn man Doppler hat, die Vaskularisierung, also die Gefäße, die dann bei einer Tendinopathie, wenn sie denn mal länger da ist, in diese Sehne einsprießen, sogar die kann man dann sehen, und man sieht sogar, dass die halt wirklich Blut da rein transportieren. Aber das ist, glaube ich, was sehr, sehr häufig so gesagt wird, was aber eigentlich nicht der Fall ist. Wir sehen auf dem MRT keine Sehnenüberlastung. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil wir sehen eine Farbveränderung und diese Farbveränderung ist aufgrund des Flüssigkeitsgehalts und dann schließen wir da auf eine Sehnenthematik, die kann da sein, aber wie du schon richtig gesagt hast, das kann auch sein, dass es ein uraltes Ding ist, was schon aktuell im Endeffekt gar keinen wirklichen Impact mehr hat, weil derjenige vielleicht seinen Sport geändert hat und das, was damals halt die Sehne getriggert hat, mittlerweile an Belastung gar nicht mehr stattfindet. Aber das ist ein wunderbarer Übertrag, weil jetzt sind wir bei dem dritten Punkt, der mit Differentialdiagnostik ultra wichtig ist, weil genau da kannst du dann gucken, ist das jetzt wirklich die Sehne oder ist es halt doch irgendwas anderes? Ja, wir haben ja gesagt, diffus versus punktuell, wir haben gesagt, Kompression versus so Schmerz bei Energy Storage Themen und der dritte Punkt differenzialdiagnostisch ist halt die Palpation.
Ja, das wäre genau das, was ich dir fragen wollte eigentlich. Ne? Weil genau das ist es ja. Also Schmerzen unterhalb der Kniescheibe. Und da ist ja sehr spannend, da gibt es ja auch Untersuchungen, die sich mal einfach mal angeschaut haben, okay, bei welchen Problemen am Knie haben wir einen Palpationsschmerz? Und da hat man gesehen, das ist teilweise sehr unzuverlässig, weil wir bei vielen Sachen einen Palpationsschmerz haben. Der unterscheidet sich auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Ja? Und da freue ich mich jetzt auf jeden Fall über deine Erfahrung. Aber ich hatte schon einige Leute mit PFSS, die gesagt haben, ja, also es tut schon weh, wenn ich da drücke. Kein Vergleich zu Patellaspitzensyndrom. Also wenn ich überlege, wie sensibel das damals war und wenn ich gegen einen Couchtisch gekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, mir hat jemand ein glühendes Messer vorne ins Knie reingerammt in der Zeit. Aber die Leute sagen dann trotzdem, ja, ich habe da, also es ist schon unangenehm, es tut schon weh. Ja, und da würde ich jetzt auf jeden Fall gerne mal so ein bisschen deine Erfahrungen abgreifen, wenn du die Leute untersucht hast und palpiert hast, was da rausgekommen ist bei PFSS.
Also Palpation ist auch ein Spoiler, ist uns ultra wichtig. Also da kann ich für Felix genauso sprechen wie für mich. Zumal Palpation ist in vielen Tendinopathie-Clustern ein Muss-Kriterium, um eine Tendinopathie überhaupt diagnostizieren zu dürfen. Also es gibt ja so Cluster, Testcluster, die ich bei gewissen Tendinopathien machen kann. Sehr, sehr bekannt ist zum Beispiel das Grimaldi-Cluster bei GTPS, also bei der Sehnenüberlastung des Gluteus Medius. Und die Druckempfindlichkeit ist immer ein Muss-Kriterium. Und uns ist Palpation sehr, sehr wichtig. Wir sind da auch immer, wir erklären das auch immer, weil natürlich auch zu uns viele Leute auf die Seminare kommen, die halt auch auf Social Media sich informieren und gerade in dieser Evidence-Based-Szene ist ja alles, was mit Palpation und Anfassen und Testen zu tun hat, ist ja komplett verrufen und wir sagen immer, nein, 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 ihr müsst sogar palpieren, weil gerade so eine Thematik wie PFSS versus PSS kann ich am Ende sehr, sehr sauber durch Palpation differenzieren. Ja, wir haben jetzt schon andere Sachen gesagt, zwei andere Sachen, die ich unter anderem heranziehen kann in der Differentialdiagnostik, aber gerade die Palpation ist halt sehr, sehr wichtig, weil bei der Patellatendinopathie muss eine Druckempfindlichkeit da sein, um auf deine Frage zurückzukommen. Es ist nie angenehm, wenn ich jemanden auf einer Sehne rumdrücke, da können wir uns glauben, also es gibt so ein paar Sehnen, das ist okay, da kann ich drauf rumdrücken. Also eine Infraspinatus-Sehne oder so, ja, das kann ich machen. Oder auch so eine Achillessehne, wenn die jetzt kein Problem hat, ist auch jetzt nicht unangenehm. Aber es gibt halt auch so Sehnen wie Bizepssehne, Patellasehne, Extensor Campi Radialis. Wenn ich da drauf drücke, das ist halt immer unangenehm. So, da wird dir keiner sagen, ach, das ist jetzt aber geil, mach das jetzt nochmal bitte 30 Sekunden weiter. Ja, sondern dann fragst du nach, 1 bis 10, wo sind wir da? Dann sagen die Leute, ja, es ist halt unangenehm, so 2, 3. Okay, gut. Tendinopathie, Spoiler, sind wir irgendwo bei 7 von 10. Also 6 von 10 ist schon selten. Ich würde sagen, die meisten sind irgendwo so bei 6 bis 7, eher Richtung 7, wenn du den richtigen Punkt erwischst.
Auch da, wir sehr abhängig davon, in welcher Phase wir uns befinden. Ne? Also Leute, die nahezu nur, wenn sie, keine Ahnung, 90 Minuten Vollgas durchkicken, dann am nächsten Tag Schmerzen
definitiv
haben. Logischerweise deutlich weniger als jemand, der im Alltag permanent Schmerzen hat.
Definitiv. So. Aber das ist auch so ein Spoiler für, das kann ich jetzt schon mal für die Therapeuten, die das, hast du viele Physiotherapeuten, Therapeuten,
ja,
die das hören? Ja.
Ja.
Also, wenn ihr sowas habt, dass Leute euch sagen, ja, das kommt, wenn ich dann so und so belaste, dann lasst die auch mal belasten. Das ist was
voll.
Felix und ich auf den Seminaren immer sagen, dann sag, okay, wir haben heute jetzt den ersten Termin, wir machen jetzt hier die Anamnese, wir nehmen schon mal alles auf, wir besprechen schon mal den Reha-Prozess. Zum zweiten Termin, mach bitte das, was das Ding triggert. Ich lasse auch mal Leute vorher 20 Kilometer laufen. Weil was bringt mir das, wenn mir jemand sagt, ja, nach 18 Kilometern geht mir die Wade zu und dann kommt der und ist als letzte Mal, keine Ahnung, Sonntag gelaufen, hab dann irgendwie mittwochs einen Termin bei mir. Ja, das ist doch völliger Unsinn. So, wenn ihr sowas rauskriegt, im ersten Termin, alle Therapeuten, alle Physios, die jetzt hier zuhören, die Leute sagen euch sowas, ja, das kommt, wenn ich so und so lang spiele, das kommt, wenn ich so und so lang laufe, dann sagst du, alles klar, bitte vom nächsten Termin, mach genau das. Weil dann bringe ich ja die Strukturen auch mal an den Rand ihrer Kapazität. So, und das ist super wichtig, auch für die Diagnostik, weil wenn der dann einen Tag vorher mit seinen Kumpels vielleicht nochmal in der Halle Fußball gezockt hat, schön auf dem Kunstrasenplatz mit schön vielen Abstoppbewegungen und so weiter, und ich drücke dann am nächsten Tag auf der Patellasehne rum, dann wird das wahrscheinlich die 7 von 10 sein. Wenn der aber, keine Ahnung, vorher eine Woche nicht gespielt hat und ich drücke da drauf rum, dann sagt er, ja, es ist halt so eine 3 bis 4.
Und das muss man vielleicht auch sagen, ne? Es reicht teilweise meiner Erfahrung nach schon, wenn die einfach nur ein paar Bewegungen machen, die das Ganze auslösen. Also einfach nur mal ein paar Sätze, Sprünge, einbeinige Sprünge, tiefe Sprünge, ne? Also mit viel Energy Storage. Und dann ist es meistens schon sensibilisierter. Oder einfach so ein Stepdown, ne? so ein Polykin-Stepdown, Schmerzprovokationstest, wie wir das nennen, ne? Also quasi auf einem Keil und dann mit viel, viel Vorschub in den Schmerz reinfahren. Ja. Wenn man das ein paar Mal macht, dann ist es auch schon relativ schnell sensibler.
Definitiv. Ja. Definitiv. Genau. Also das sind so für mich jetzt die drei differentialdiagnostischen Dinge, die auf jeden Fall jeder Physiotherapeut können sollte. Also einmal diesen Fingertest, ein Finger eher Sehne, diffuse Fläche eher PFSS. Dann halt Belastung entscheidet, Kompression spricht eher für PFSS. Und Energy Storage, also Jumps, Kicks, Sprints, spricht eher für PSS. Und dann am Ende die Palpation. Ein klarer, palpierbarer Schmerz, meistens eher so im mittleren, unteren Patella-Compartment, PSS. Und ja, so ein unscharfer, sehr diffus dargestellter Schmerz, den ich vielleicht auch an 2, 3 verschiedenen Stellen palpieren kann, der spricht sehr, sehr, sehr stark für PFSS.
Genau, und der vollständigkeitshalber nochmal ganz kurz zu denjenigen, die das bekommen können, und über die, wir wollen ja vor allem jetzt ein bisschen über die Grenzthemen sprechen, beziehungsweise wo die Leute eben, also wo man es vielleicht verwechseln kann, die dann eben zum Beispiel häufig auch bei mir landen, bei dir ja auch zur Diagnostik. Ganz klassisch ist so, Frauen, ich sag mal 40 plus, so in dem Rahmen, eigentlich recht sportlich, die keinen Sport machen mit Fußball oder Basketball, also irgendwas mit Sprüngen oder sowas in der Richtung, sondern laufen gehen. Die, wo man relativ schnell sagen kann, Laufen ist eigentlich kein Sport, der die Patellasehne besonders belastet und der dafür sorgen kann, dass man eine Patellatendinopathie bekommt. Gerade Frauen, das ist einfach wichtig, also gerade wenn wir von Frauen sprechen, da ist eher ist sowieso bei, also eine höhere Inzidenz beim patellofemoralen Schmerzsyndrom. Warum das so 100%ig so ist und die Frauen nicht so sehr ein Patellaspitzensyndrom bekommen, ist noch nicht so 100%ig geklärt. Vermutlich eher, weil Männer mit mehr Intensität den Sport machen, also gerade Basketball, Volleyball und sowas.
Willst du meine Theorie dazu wissen?
Gerne, gerne. Aber das wäre zumindest eine Sache, auf die ihr achten müsst, also für diejenigen, die zuhören, gerade wenn ihr Frauen, die laufen gehen, habt mit einem anterioren Knieschmerz und dann noch eben dazu kommt, ja, eher diffus und genau diese anderen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, das geht sehr, sehr schnell in Richtung PFSS.
Ja, definitiv.
Oder PFP, haben wir ja auch gar nicht gesagt, ne? Patellofemoral Pain auf Englisch. So wird's.
Genau, auf Englisch PFP, Patellofemoral Pain Syndrom manchmal noch und auf Deutsch halt PFSS, Patellofemorales Schmerzsyndrom. Ich habe mit den Inzidenzen so meine Probleme, weil ich muss die ja für den Heilpraktiker alle lernen. Ich habe die alle zu jeder beschissenen Pathologie im ganzen Körper habe ich die gelernt.
Ja.
Und wenn du dich mit der Medizin beschäftigst, dann ist es so, dass die meisten, es gab eine Zeit in der Medizin, das war so im 19. Jahrhundert, wo die Medizin extrem vorwärts gekommen ist. Ja, also wo man dann zum Beispiel von dieser Lehre weggekommen ist, dass die Körpersäfte da eine große Rolle spielen hinzu. Ja, wir haben halt so Sachen wie Bakterien, Viren, ja, und so weiter. Also früher zum Beispiel, wenn jemand irgendwie ein Bein verloren hat, dann hat man das so nach der Säftelehre erklärt und dann irgendwann hat man halt gewusst, na okay, gut, vielleicht gibt es auch andere andere Pathomechanismen, wie zum Beispiel eine Infektion nach einem Schnitt mit irgendwelchen Bakterien und daraufhin entsteht halt so eine Sepsis und dann müssen wir halt das Bein abnehmen. Also kurzum, im 19. Jahrhundert hat die Medizin einen großen Fortschritt gemacht, gerade was Operationen anging, was Hygiene anging, was aber auch so die ganze Pathomechanismuslehre anging, also Bakterien, Viren, was für eine Funktion haben die, wie lösen die Krankheiten aus. Ja? Und der zweite große Fortschritt in der Medizin war im Endeffekt so nach dem Zweiten Weltkrieg, so in diesem Wirtschaftsboom, ja, so 60er, 70er Jahre. Und da wurden auch viele Daten erhoben. Das heißt, da wurden viele medizinische Daten erhoben und auch viele Inzidenzen sind, das sind keine Zahlen von 2015, sondern das sind Zahlen, die haben wir aus den 60er, 70er, 80ern. Und ich glaube, dass also bei vielen Krankheiten, bei sehr vielen Krankheiten findest du ein Ratio, dass Frauen das häufiger bekommen als Männer. Ich glaube, dass das einfach aus einer Zeit kommt, wo Frauen tendenziell noch eher zu Hause waren und Männer eher körperlich gearbeitet haben. Und jetzt sind wir uns alle einig, wenn du körperlich arbeitest, ist es zwar langfristig wahrscheinlicher, dass du vielleicht Arthrose in deinem Knie bekommst oder Rückenschmerzen, aber du bist natürlich generell auch robuster. Ja, du hast mehr Muskelmasse, du bist ja körperlich aktiv, ja, du hast im Endeffekt Herz-Kreislauf-Tätigkeit und so weiter, versus die Frau war halt zu Hause, hat halt Haushalt gemacht. Was halt jetzt nicht wirklich viel Muskelmasse aufbaut, was jetzt auch kein Herz-Kreislauf-Training ist, ja. Und ich glaube einfach, dass aus diesem Verhältnis auch diese Inzidenzen entstanden sind, weil ich sehe die heute gar nicht mehr so.
Spannend, also siehst du genauso viele Frauen wie Männer mit Patellaspitz-Syndrom
und
ja. PFSS?
Ja.
Echt?
Ja. Ich sehe halt die Sportler, aber ich sehe auch so ein bisschen Normalbevölkerung noch. Ich würde sagen, dass diese Inzidenzen einfach aus einer Zeit sind, wo wir einfach noch andere Rollenverteilungen hatten. Und was ich heute halt auch sehe, dass viele Erkrankungen im orthopädischen Bereich, wo man früher gesagt hat, safe, 6-1 Frauen, die sind heute bei Männern, kommen die auch relativ häufig vor. Mhm. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass halt Männer heute auch oft sehr dekonditioniert sind. Also wir haben halt viele Männer, die halt Bürotätigkeit haben, dann vielleicht keinen Sport machen, keine große Bewegung, also wo einfach auch der Körper sehr, sehr stark dekonditioniert ist. Und auch zum Beispiel das ganze Thema zervikale Instabilität ist zum Beispiel so ein Thema, da wird in der Literatur immer gesagt, ja, das ist 6-1 Frauen. Kann ich so gar nicht mehr sagen. Also ich würde heute sagen, das ist vielleicht 3-1 in meiner Kundschaft, die ich sehe, aber auf keinen Fall 6-7 oder 8-1.
Also das kann ich mir gut vorstellen, dass sich sowas angleicht, auf jeden Fall. Bei Patellaspitz-Syndrom würde ich dabei bleiben. Da können wir agree to disagree machen. Weil
da würde ich auch dabei bleiben.
Viel mehr Männer als Frauen. Okay. Ja.
Da würde ich auch dabei bleiben, vielleicht auch, weil Männer einfach die Sportarten zwischen 20 und 30 machen, wo du das halt eher bekommst. Also halt Fußball. Es ist halt einfach der Sport in Deutschland. Und ich glaube, allein das verfälscht halt schon krass die Statistik, dass halt einfach so viele Männer Fußball spielen. Versus wie viele Frauen spielen Volleyball oder Basketball. Ja, also das ist einfach statistisch gesehen, ist das schon so verzerrt. Und bei PFSS, da würde ich wirklich sagen, so, das hat sich sehr, sehr stark angeglichen. Also da sehe ich auch einfach sehr, sehr viele Männer, die einfach körperlich leider stark dekonditioniert sind und die das halt auch bekommen, aufgrund halt einfach dieser fehlenden Robustheit. Ja?
Voll, ja. Da gehe ich auch 100% bei dir mit.
Ja.
Sebastian, ich weiß, du hast nicht mehr so viel Zeit. Deswegen hätte ich noch eine Sache und vielleicht machen wir einfach noch mal eine zweite Folge zu Therapie und allem, was dazugehört, weil das haben wir jetzt noch
sehr
gar nicht
gerne
besprochen. Und zwar das Thema Risikofaktoren, was, finde ich, ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema ist allgemein. Eine Sache, die wir bei PFSS sehen oder in Studien rausgekommen ist, ist, dass Leute, wenn sie das haben, schwache Hüftmuskulatur aufgewiesen haben. Also sprich Glutmet, also eine Abduktion, externe Rotation, Hüftstreckung, dass man das gesehen hat und das dann auch als Risikofaktor betitelt wurde und deswegen ja eben auch viel gesagt wurde, naja, du musst also erstmal in erster Linie die Hüftmuskulatur trainieren. Mittlerweile sagt man ja, naja, eigentlich Hüft und Knie, also sprich nicht nur Hüfte, sondern auch Quadrizeps vor allem. Am Anfang war ja irgendwie so der Konsensus, dass man vor allem Hüftmuskulatur trainieren sollte. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Gedanken, weil Was man in den Studien macht, ist, dass man sich die Leute anschaut, die das Problem haben. Also sprich, die haben PFSS und dann schaut man sich an, okay, was haben die? Die haben aufgewiesen, abgeschwächte Hüftmuskulatur. Erstmal kannst du dir vorstellen, warum das so ist, also warum ausgerechnet die Hüfte dann abgeschwächt ist. Und das andere, das ist ja an sich kein Risikofaktor, der da beschrieben ist, sondern einfach nur ein Merkmal. Das heißt, wir wissen ja nicht, ob das vorher auch schon so war. Also quasi, man müsste ja vorher einmal testen, schauen, haben die abgeschwächte Hüftmuskulatur im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Dann ein, zwei Jahre später, wenn und dann eben diejenigen nehmen, die davon PFSS bekommen haben und dann nochmal testen und dann eben schauen, okay, ist das immer noch so? Weißt du, ich meine?
Ja, definitiv.
Das ist so mein Ding mit Risikofaktoren, wo ich echt ein bisschen, weiß ich nicht. Wenn du die testest, siehst du das auch?
Ja, definitiv. Also, wenn wir jetzt mal da ein bisschen rauszoomen, es gibt seit 2024 gibt es einen International Best Practice Guide zum Thema PFP, also englischsprachiger Best Practice Guide. Und da hat man sich im Endeffekt darauf geeinigt, das Muss ist ein knierelevantes Training. Ja, also das ist das absolute Go-To. Ich muss die Muskulatur da wieder aufbauen, weil, haben es ja schon ein paar Mal auch in deinem Podcast oder so generell bei uns im Podcast gesagt, der Muskel ist der Bodyguard für Gelenk, Sehne und alle anderen passiven Strukturen. Das heißt, knierelevantes Training ist ein absolutes Muss und das wurde auch in den Best Practice Guides so ausgewiesen. Dann ist das oft ergänzt um ein hüftbezogenes Training. Da wird halt immer der Glutmet so rangezogen. Ich würde da mal ein Fragezeichen dran machen, ob es jetzt immer der Gluteus Medius ist. Das ist sowieso so ein Hype-Thema. Aber ich muss das auf jeden Fall in vielen Fällen ergänzen um ein hüftbezogenes Training. Ich muss die Aufklärung auf jeden Fall machen, weil gerade bei dieser Gen-Pop, also Athleten-Rehappen, okay, geschenkt. 3, 4, 5 Monate ist das Thema in der Regel durch. Bei dieser Gen-Pop, gerade mit Übergewicht, metabolischem Syndrom, da wird es halt deutlich zäher, weil einfach der Lifestyle auch noch geändert werden muss. Das heißt, ich muss den Leuten einfach auch noch erklären, pass auf, so ein HbA1c, so ein Langzeitblutzucker von 6,5, der ist halt einfach nicht so geil, der ist generell nicht geil. Also du willst ja einfach nicht mit 65 sterben. Aber der ist halt auch nicht geil für die Reha. So, wir müssen halt einen vernünftigen, als Zielwert einen vernünftigen Langzeitblutzucker irgendwo so im 5,6, 5,7er Bereich erreichen. Ja? Das ist für die Reha wichtig. Ich muss denen ein bisschen erklären, ey, okay, pass auf, so Protein-Intake, 30 Gramm Protein pro Tag, das ist halt im Endeffekt zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben. Also das sind einfach halt noch viele Sachen, die ich denen halt noch nebenher erklären muss, weil ansonsten ist halt diese Reha im Endeffekt eine einzig große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und da kann ich mich da 3 Jahre austoben und da wird sich nichts tun. Ja? So, und dann in diesem Best Practice Guide wird das Ganze noch durch Zusätze ergänzt. Heißt, man hat gesagt, okay, in manchen Fällen hilft Taping oder so Einlagen, also diese Orthosis, ja, so dann manuelle Therapie, Running, die haben auch noch einen ganzen Abschnitt über Running und Retraining, the Running Gait geschrieben. Und das ist im Endeffekt dieser Best Practice Guide. Und
verlinken wir natürlich auch.
Ja, der ist ganz cool. Den kannst du aber halt auch nur verstehen, wenn du halt auch das ganze Thema verstehst. Ja?
Ja.
Also wenn du da jetzt einfach drauf guckst und hast dich halt nie mit diesem ganzen Thema beschäftigt, dann wirst du damit auch nicht viel anfangen können, weil der ist jetzt keine Anleitung, wie man jetzt da jemanden rehabt, sondern der soll im Endeffekt so ein paar Prinzipien vermitteln. Ja? Und diese Prinzipien muss man halt dann umschlagen auf halt die Reha des Kundenpatienten, der da jetzt vor einem sitzt. Und das ist bei einem Sportler halt komplett anders, als jetzt zum Beispiel bei Genpop mit metabolischem Syndrom, 40er BMI und 8 Jahren Kniebeschwerden. Ja? Zu den Risikofaktoren, am Ende, mir ist eigentlich scheißegal, ob die vorher da waren, ob die dadurch entstanden sind, weil die müssen halt einfach weg. So, wenn ich was teste 100%. Und ich finde einfach, okay, der hat jetzt einen scheiße schwachen Glutmet, okay, dann trainieren wir den Glutmet auf. Weißt du, was häufig abgeschwächt ist bei PFSS?
Hau raus.
TFL, hat keiner auf dem Schirm. Die Leute machen immer alle ihre tollen Couch-Stretches und Hüftdehnungen und der TFL, die können oft noch nicht mal in die Ausgangsposition gehen, in meinem Test, also in dem Muskelfunktionstest, ohne dass denen der TFL wegkrampft. Also das heißt, ich muss noch gar nicht mal testen, die gehen nur in die Ausgangsposition und es krampft denen schon weg.
Spannend, ja.
So, aber also am Ende, du musst es testen und wenn es da ist, dann wird es behoben Ob das jetzt vorher schon da war, ob das währenddessen durch Fehlbelastung entstanden ist, ist mir am Ende völlig scheißegal. Das ist auch so eine, das ist so eine Philosophenfrage, weißt du? Das ist so eine Frage für diese ganzen Instagram-Physios, wo die sich dann wieder drüber auslassen können. Am Ende, das ist halt, das ist Philosophie. Das ist was per se, so, sowas behandeln Philosophen. Ja? War das schon vorher da? Ist es erst dadurch entstanden? Wie müssen wir das bewerten? So, ist doch am Ende komplett kackegal. Wenn jemand einen schwachen Clotmeter hat, muss das Ding weg. Wenn jemand einen schwachen TFL hat, muss das Ding weg. Wenn jemand einen schwachen Gastrocnemius hat und hat deswegen Kniebeschwerden, dann muss das halt weg. So, das ist halt einfach am Ende komplett egal, ob das vorher da war, ob es währenddessen entstanden ist. Und diese ganze Diskussion, ich empfinde die als äußerst eine ultra kurze Zündschnur. Das ist wie bei, das ist so Tiefenmuskulatur, Risikofaktoren, das sind alles schon so Worte, die triggern mich schon so hart. Oder Impingement. Bei jedem Seminar haben wir immer einen, der sitzt und sagt, ja, aber das Impingement und so in der Schulter, das können wir doch anders benennen. Ist doch scheißegal, wie es benannt ist. Es ist halt einfach da, dann teste und dann findest du raus, was das Problem ist und dann hebst du das Problem. Wie wir das benennen, am Ende ist es komplett egal. Es nützt dem Kundenpatienten gar nichts, sondern es ist was, woran wir uns dann als Therapeuten so ein bisschen aufhängen und ergötzen und dann denken, das ist jetzt das weltentscheidende Ding, wie wir das bewerten. Nein, das ist komplett scheißegal. Der Kunde-Patient will ja schmerzfrei laufen, schmerzfrei Fußball spielen, schmerzfrei, keine Ahnung, mit seinem Kind im Garten rumspringen. Und am Ende ist dem das völlig egal. Deswegen, ich habe da einen sehr, sehr pragmatischen Ansatz. Ich teste, ich finde und ich behebe es. Ganz einfach.
Geil. Also deswegen feiere ich ja auch deinen Ansatz überhaupt einfach, weil es genau dieser Pragmatismus so wichtig ist. Und am Ende ist es ja auch, ich sag immer, wenn wir mit Klienten was testen und wir finden eine Schwachstelle, dann sage ich immer, ey, das ist gut. Das ist nicht beschissen, sondern das ist gut, weil wir haben hier was offensichtlich echt nicht gut ist im Vergleich. Entweder zwischen links und rechts oder insgesamt in der Muskulatur. Ey, und da haben wir ein Ding, also ein Riesenloch, was wir zuschütten können, was mit Sicherheit einen großen Impact haben wird, weil sonst wäre es nicht so krass da. Und deswegen ist das eigentlich eine gute Sache. Es ist viel, viel schwieriger, und das kannst du aus Erfahrung hundertprozentig genauso bestätigen, wenn wir jemanden haben, der ist brutal stark in allen Sachen, in allen Muskelfunktionstests, der ist brutal beweglich, es passt alles, und das einzige Ding ist vielleicht dann das Belastungsmanagement, was dann off ist, aber was machst du mit demjenigen dann, was das Training angeht? Kannst, also klar, und vielleicht ist wirklich der pragmatische Ansatz einfach zu sagen, ey, sorry, aber du hast leider offensichtlich, also dein Belastungsmanagement ist offensichtlich gerade kacke und deswegen ist es dazu gekommen. Aber wir können jetzt nicht uns hinsetzen und sagen, ey, du musst das und das auftrainieren, weil was soll ich denn machen? Willst du jetzt beim Beinstrecker irgendwie zwei Stacks anheben mit einem Bein oder beim Leg Curl oder sollst du deinen Deadlift von 250 auf 300 bringen? Das wird uns nicht weiterhelfen, so, sondern es ist gerade vielleicht wirklich nur ein Belastungsmanagement-Thema. Aber wenn wir ein Ding finden und sehen, ey, du kannst 10 Wiederholungen Waden heben vom Boden aus, jo, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ob das jetzt irgendwie ein Ansteuerungsproblem ist oder sonst was, sondern da müssen wir dich einfach stärker machen. Ja. Und deswegen ist genau diese Diskussion mit den Risikofaktoren ist so, also du siehst eh in jedem Paper was anderes und am Ende ist es genauso, wie du sagst, wenn man sieht, es ist irgendwas abgeschwächt, dann müssen wir es beheben. Sehr geil. Sebastian, ich entlasse dich, flitz los. Ich weiß, dass du flitzen musst. Dementsprechend, Leute, wenn ihr das interessant fandet und ihr gespannt seid, was vielleicht die Therapie noch bringt, was man da noch an Unterschieden bringen kann und machen muss, damit das Ganze besser wird, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht, schreibt Sebastian eine Nachricht. Wir verlinken alles natürlich in den Shownotes und dann machen wir eine zweite Folge vielleicht einfach nochmal über die Therapie.
Ja, es gibt auch noch eine weitere interessante Sache. Das ist, ich glaube nicht, also ein Thema der Physiotherapie ist ja gerade die Planckow-Verordnung für die Schulter. Ja. Und ich glaube zwar nicht, dass sie ausgeweitet wird, weil ich starke Zweifel dran habe, dass das Projekt erfolgreich gelaufen ist. Vielleicht wird es nochmal verlängert und man macht nochmal ein Jahr irgendwie Test und schaut nochmal, ob die Physiopraxen das dann verantwortungsvoll machen oder halt weiterhin irgendwie 45 Sessions da reinballern und Hauptsache sich halt ein bisschen Geld aus dem System ziehen. Aber wenn das System Erfolg hätte, dann bin ich der festen Überzeugung, dass die nächste Planckow-Verordnung das Knie wäre. Und dann wird es extrem spannend, weil dann schreibt der Arzt auf das Rezept nur noch drauf, Knieschmerz vorne, und dann musst du als Physio die ganze Differentialdiagnostik können. Und deswegen, wir haben jetzt heute schon Differentialdiagnostik schon mal so angefasst und haben ja schon mal so die drei Punkte gesagt, die in meiner Praxis, aber auch für dich natürlich genauso wichtig sind. Und weil nur wenn ich das im Endeffekt richtig habe, dann kann ich auch die richtige Therapie auspacken.
100%.
Ja? Und wenn ich da schon scheitere, und da können wir dann nochmal drauf eingehen, wie man dann die Diagnostik auch dann mit der Therapie verknüpfen kann, weil in der Diagnostik kriege ich ja schon so viele Aussagen über das, was ich auftrainieren muss. Das heißt, das hängt einfach super, super eng zusammen. Und deswegen, da können wir nochmal eine zweite Folge dann draus machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst uns das wissen. Und dann nehmen wir uns natürlich die Zeit und machen das. Ansonsten, lasst dem Nils 5 Sterne da, gebt ihm Kommentare auf Spotify. Das ist die gleiche Ansage, die ich immer mache, wenn ich irgendwo in einen Podcast eingeladen bin. Das ist ein Haufen Arbeit. Ihr kriegt durch so Podcasts einen Haufen Informationen für Zero. Also ihr müsst dafür nichts bezahlen. Deswegen, das ist für alle Beteiligten, nicht nur für mich. Ich meine, ich bin hier zu Gast, aber der Nils nimmt sich natürlich genauso die Zeit. Der bereitet das vor, der schneidet das hinterher und postet das und so weiter. Ich weiß zwar, dass er das nicht selbst macht, aber es er bezahlt jemanden dafür, der das für ihn macht. Deswegen, ihr kriegt einfach ihr kriegt keinen Content für im Endeffekt umsonst. Und deswegen lasst ein bisschen Liebe da, gebt 5 Sterne, haut einen Kommentar bei Spotify rein, folgt dem Podcast und ja, dann hören wir uns vielleicht zur Folge 2 zum Thema PFSS.
Sehr geil, Sebastian. Was soll ich da ergänzen? Nix. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Macht's gut.